der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts, heute aus Berlin mit einem ganz besonderen Gast, Gerald. Herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich dein Gast sein darf.
Wir kennen uns ungefähr seit anderthalb Jahren und haben uns ja aus der Branche kennengelernt. Ich war total erstaunt und überrascht, wie vielfältig auf der einen Seite deine eigene berufliche Erfahrung als Gründer, als Manager, aber auch als Angel Investor war und vor allen Dingen in was für einem hochkomplexen Geschäftsmodell du mit Real Digital oder Real.de unterwegs bist. Magst du dich kurz selbst vorstellen und sagen, was du so treibst und wie es dazu kommen konnte?
Ja, gern. Gerald Schönbucher, mittlerweile 41 Jahre alt, bin vom Hintergrund her Kaufmann, habe erstmal Bankkaufmann-Ausbildung gemacht, dann BWL studiert, an der WHU dann da angefangen zu promovieren, aber gemerkt, Doktorarbeit schreiben ist nicht immer so spannend. Also parallel ein Unternehmen gegründet mit dem André Alper und dem Jan Mitschaika zusammen am Lehrstuhl für Unternehmertum und Existenzgründung. Da muss man also auch mal ein bisschen was Praktisches machen, kann man nicht nur forschen. Das war damals Hitflip, eine Tauschbörse für gebrauchte Bücher, Spiele, DVDs, haben da im Grunde gelernt, wie ein Marktplatzaufbau funktioniert, wie du Angebot und Nachfrage auf eine Seite bekommst, auch wenn es eine Tauschbörse war. Haben angefangen, Online-Marketing zu verstehen, erstes Geld eingesammelt, aber dann auch erkannt, dass das Geschäftsmodell seine Schwächen hat. Die Unit Economics waren einfach nicht so, dass du nachhaltig da ein profitables Geschäft aufbauen konntest. Das haben wir glücklicherweise erkannt, solange wir noch Geld in der Bank hatten, und haben unsere Investoren, damals Angel-Investoren und später kam dann noch ein größerer US-Investor rein, haben die davon überzeugt, dann einen Pivot zu machen. Dann haben wir aus Hitflip Hitmeister entwickelt, einen Marktplatz für nicht nur gebrauchte Medienprodukte, sondern für alles. Das war dann so meine erste große Gründung.
Ja, in welchem Jahr habt ihr diesen Pivot gemacht?
Es war 2006, dass wir uns damit beschäftigt haben. Und dann haben wir so ein gutes Jahr, würde ich sagen, 9 bis 12 Monate entwickelt und sind 2007 dann mit Hitmeister.de live gegangen.
Wer waren damals so die großen Wettbewerber für, also mein gebrauchter Marktplatz, da denke ich jetzt irgendwie noch an eBay, die Älteren unter uns werden sich daran erinnern.
Genau.
eBay hat jetzt mal einen deutlichen Bedeutungsverlust, aber damals hat man ja im E-Commerce auf Versandhandelskongressen noch sich mehr von eBay bedroht gefühlt als von Amazon.
Ja, Amazon hatte damals noch nicht die Rolle, die sie jetzt im Markt einnehmen. eBay hatte deutlich höhere Relevanz noch besessen, wobei man sie auch aktuell nicht unterschätzen darf. Ne? Also wenn du da anschaust, die drehen schon noch ganz ordentlich GMV. Wir hatten damals noch Mitbewerber Yatego, gerade im SEO-Bereich, in einer sehr, sehr guten Position. Wir hatten Trattoria, dann von Rakuten gekauft. Und natürlich auch die ganzen E-Tailer, die sich eben auf eine Kategorie konzentriert haben. Also ob das dann damals angefangen MyToys oder sowas war oder die Elektronik-Retailer, Cyberport, Home of Hardware, war irgendwo alles Wettbewerb. Weil als Marktplatz stehst du ja nicht nur im Wettbewerb mit anderen Marktplätzen / Plattformen, sondern natürlich auch im Wettbewerb zu den anderen, die versuchen, Ware an den Mann zu bekommen.
Zu den jedem Warengruppen-Spezialisten über alle Kanäle. Okay, so und wie ist es dann mit Hitmeister weitergegangen?
Wir haben Hitmeister dann über die Jahre vergleichsweise groß gemacht. Ja, ist nicht riesig. Wir hatten dann zum Zeitpunkt, als wir an die Metro bzw. Real verkauft haben, das war 2016, hatten wir so um die 60 Millionen an GMV, Gross Merchandise Volume, also das Volumen, das über die Plattform abgewickelt wird. Sowohl umfassend, was wir über den Marktplatz machen, als auch was wir im Direktgeschäft machen. Wir hatten also auch schon zu Hitmeister-Zeiten ein Direktgeschäft, dass wir also Ware von Herstellern angekauft und weiterverkauft haben über Lager oder über Dropshipping. Aber auch damals schon der Großteil des Geschäfts ist über den Marktplatz gelaufen. Mhm. Genau. Und jetzt machen wir ein bisschen mehr als eine halbe Milliarde. Also in den letzten 3 Jahren ein sehr, sehr schönes, dynamisches Wachstum. Die Kombination aus Hitmeister und Real.de war da aus unterschiedlichen Gründen ganz gut. Also im Grunde eine extrem bekannte Marke wie Real.de, die auch eine gute Buying Power im Einkaufsbereich haben, die ein sehr hohes Vertrauen beim Kunden genießen, was man dann auch in den unterschiedlichen Online-Marketing-KPIs wiederfindet. Höhere CTRs, ne, bei Google damit einen tendenziell geringeren CPC, den man bezahlen muss. Auch im SEO-Bereich glauben wir, dass es Mittentreiber war, dass die Marke einfach eine hohe Bekanntheit hat, also die CTRs im organischen Bereich entsprechend auch höher waren. Das hat Real mit dazu gebracht und von Hitmeister-Seite kam eben die Marktplatztechnologie, die ganze Plattform komplett selbst entwickelt über, ja, 10 Jahre im Grunde bis zum Verkaufszeitpunkt. Und wir haben darauf geachtet, dass wir jetzt keine großen Legacy-Module haben, sondern möglichst laufend auch refactoren, auch wenn es oft schmerzhaft ist, ne? Weil es ja häufig bedeutet, dass du ein neues Feature vielleicht nicht direkt umsetzen kannst, wenn du eben die Zeit ins Refactoren investierst. Die ganzen Händler, die wir mitgebracht haben, damals schon um die 5.000, jetzt sind wir so bei gut 6.000 Händlern und die Anbindung zu den ganzen Shop-Systemen, zu den ganzen ERP-Systemen, sodass der Händler möglichst geringe Einstiegshürden hat, auf die Plattform draufzukommen.
Ich habe vorhin so rausgehört, dass ihr ja am Anfang von euren Initiativen sehr stark SEO-lastig wart. Ist das über die ganze Zeit so geblieben oder kannst du so ein bisschen was, wie haben sich eigentlich so die Kanalbedeutung weiterentwickelt, bevor wir über diese ganzen Infrastruktur und organisatorischen Themen zu sprechen kommen?
Ja, wir waren ganz zu Beginn im SEO-Bereich erfolgreich. Wir haben damals auch, glaube ich, all das ausgenutzt, was man vielleicht rückblickend nicht unbedingt hätte ausnutzen sollen, aus Google-Sicht.
Ihr habt optimistisch, ja.
Ja, wir haben den einen oder anderen Link dann vielleicht auch mal gesetzt, den man nicht hätte setzen sollen und mit den unterschiedlichsten, ich sag mal, Tricks gearbeitet, haben dann von Google auch eine Abstrafung, das war, glaube ich, 2011, 12 erfahren. Wo wir dann so einen Reconsideration-Request erzählen mussten, welche Links wir jetzt auch wieder abgebaut haben.
Und das war ein Penalty, kein Update, kein Panda, sondern
vorgespielt. Genau. Und dann haben wir gesagt, okay, ab jetzt wirklich komplett Whitehead. Wir achten drauf, was ist den Google Guidelines entsprechend und was ist vor allen Dingen aus Nutzersicht wichtig. Also sehr viel Ressourcen dann in eine laufende Verbesserung der Seitenladegeschwindigkeit gesteckt, sehr viel Content geschafft mit dem eigenen Redaktionsteam. Wir haben ja weit über 5.000 Produktkategorien und in den allermeisten haben wir jetzt wirklich vernünftige Ratgeber. Also nicht die klassischen SEO-Texte, sondern wenn du das liest, dann hast du einen Mehrwert.
Könnte auch ein Mensch lesen.
Ja, genau. Ja, und und in Summe zusammen, aber natürlich auch mit dem Markeneffekt, hat uns das geholfen, im SEO-Bereich super nach vorne zu kommen. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen Otto.de eingeholt, ein paar Tage davor auch Zalando in der organischen Sichtbarkeit, Sistrix.
Ja,
gut, das ist jetzt nicht unbedingt 100% korrelierend mit Umsatz.
Ist ein guter Indikator.
Ist mal ein Indikator,
ja. Ja. Ist die von eurer organisatorischen Weiterentwicklung, ich habe verstanden, oder man sieht das ja auch heute, dass ihr eine hohe Eigenfertigung habt. Ne? Ihr scheint so gut wie alles selbst zu machen. Von der Kanalweiterentwicklung bis zu technischen Anbindungen, wie die Plattform programmiert ist.
Ja.
Ich nehme an, das kann man ja auch erkennen, das wissen wir beide, das ist ja auch ein philosophischer Ansatz. Ne?
Ja.
War das jemals irgendwie, habt ihr das jemals anders gehandhabt und hast du, vielleicht berichtest du einfach mal so von deiner Erfahrung, was so die Vor- und Nachteile sind, wenn es Nachteile gibt zu dieser hohen Eigenfertigung? Und meine anschließende Frage wird dann sein, hast du eine Erklärung drauf, warum sich diese Möglichkeiten der Eigenentwicklung so unterschiedlich schnell durchsetzen?
Ja. Erstmal zum ersten Teil der Frage, warum machen wir das und was sind die Vor- und Nachteile, beziehungsweise warum haben wir es auch schon mal anders gemacht? Ja, wir haben schon mal anders gemacht, immer als wir es anders gemacht haben, haben wir aber eher negative Erfahrungen gesammelt. Also wir hatten beispielsweise mal eine Suchlösung eingesetzt, die kam aber dann mit der Vielzahl der Produkte. Wir haben aktuell ja, mehr als 12, 13 Millionen Produkte im Angebot. Wir haben unglaublich viele Preisänderungen am Tag, mehrere Millionen Preisänderungen. Und das musst du ja im Grunde, wenn du auf eine Lösung setzt, die an dich angebunden ist, erstmal sozusagen durchdrücken durch diese Lösung, sodass du konsistente Preise hast. Ne? Wenn ich jetzt dann Artikel beispielsweise auf Google Shopping oder auf Idealo bewerbe, dann sollte sichergestellt sein, wenn der Kunde auf der Produkte-Teilseite ist, dass er auch den gleichen Preis wiederfindet. Beim Marktplatz nochmal mit einer zusätzlichen Komplexität, weil wir eine Buy-Box oder eine Buy-Box haben, wo dann ausgewählt werden muss, welcher Artikel erscheint denn überhaupt oben. Ja, das ist ja nicht zwingend der günstigste, sondern der für den Kunden das beste Paket an Lieferzeit, Zuverlässigkeit des Händlers und so weiter anbietet. Und ganz viele dieser am Ende entscheidenden Details für eine erfolgreiche Entwicklung als Marktplatz bieten Dienstleister in der Form nicht unbedingt an. Wenn du den richtigen Setup hast, also sprich ein gutes Entwicklerteam, gute Leute im Produktmanagement, die wissen, worauf sie sich einlassen, dann glaube ich, bist du, wenn du als Ambition hast, wirklich vorne im E-Commerce mitzuspielen und About You, Zalando, wie sie alle heißen, die machen das ja nicht anders. Mhm. Die haben fast ausschließlich ihre Lösungen selbst entwickelt.
Entschuldigung, wenn ich kurz unterbrechen darf, ich stimme dir total zu, aber die Unternehmen, die du gerade genannt hast, sind alles Unternehmen, die irgendwie so nach 2008, 2009 geboren sind. Ihr wart ja schon sehr früh unterwegs und habt trotzdem eine hohe Eigenfertigung. War das einfach, weil ihr schon wusstet, dass das auf jeden Fall der schnellere Weg ist? War es im Grunde von der Zugang zu Ressourcen, der bei euch einfach besser war? Oder
ob es der schnellere Weg ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube, der Weg zuzukaufen, Lösungen off the shelf zu nehmen, ist häufig kurzfristig schneller. Aber wenn du dann die Total Cost of Ownership, so to say, betrachtest, dann kann es gut sein, dass du mit einer eigenen Lösung besser fährst. Und die Qualität ist typischerweise bei einer eigenen Lösung besser. Es gibt ein paar ganz wenige Ausnahmen. Lustigerweise hat About You vor kurzem eine Ausnahme, die wir auch im Bereich Bitmanagement einsetzen, gekauft.
Adference.
Genau. Mit dem Thema hatten wir uns auch mal beschäftigt, aber dann haben wir gesehen, okay, wir haben eine große Datenmenge, aber im Zweifel hat Adference noch eine viel, viel, oder welcher, wir arbeiten auch mit anderen Bitmanagement-Anbietern zusammen, die haben ja noch mal ganz andere Datenbasen, auf der sie ihre Entscheidungen treffen können und werden im Zweifel immer besser sein als ein Team, das wir in-house aufbauen. Und wenn, dann musst du so machen, dass du die Technologie dann auch anderen zur Verfügung stellst, um das wieder refinanzieren zu können, was du da selbst baust. Und der Zugang zu Ressourcen, ich glaube, der war bei uns immer schon ganz gut, liegt, glaube ich, primär auch an einer sehr guten Unternehmenskultur. Also wir haben es damals als Startup schon geschafft, wirklich eine Arbeitsatmosphäre, Unternehmenswerte zu entwickeln, die Mitarbeiter gut finden. Deswegen ist unsere Fluktuation auch vergleichsweise gering. Wir gewinnen relativ gut, auch im Entwicklungsbereich, neue Kolleginnen und Kollegen. Und der Vorteil, dass wir in NRW an drei Standorten mit Köln, Düsseldorf und Mönchengladbach sind, der ist vielleicht auch nochmal einer im Vergleich jetzt zu, was ich höre, Berlin, wo der Wettbewerb doch oft recht hoch ist.
Eure Keimzelle war oder ist Köln. Das ist Düsseldorf durch die Metro dazugekommen.
Durch Real, genau.
Durch Real, genau. Das ist wirklich außergewöhnlich. Ich kenne jetzt nicht so viele E-Commerce-Player oder Plattform-Player, die aus Köln kommen. Ist jetzt keiner, zumindest jetzt so spontan keiner bewusst. Die meisten würden ja sagen, okay, Berlin sowieso, München, Zooplus, Amazon und Hamburg, About You und Legacy.
Ja.
Ist das vielleicht auch eine Hilfe, nicht an einem Standort zu sein, wo alle sich um die wenigen Talente schlagen, so wie es so in Berlin ja, kann man schon deutlich erkennen, auch von außen, dass die Verfügbarkeit von talentierten Menschen zwar hoch ist, aber die Bindungszeit deutlich kleiner ist. Hast du da ein Gefühl oder weißt du es vielleicht sogar genau?
Ich glaube, das Rheinland hat da auf jeden Fall Vorteile und wir sind ja an drei Standorten da. Gut, der Arbeitsmarkt in Mönchengladbach ist nicht so weit entwickelt wie Düsseldorf und Köln, aber Düsseldorf und Köln sind beides attraktive Städte, die jeweils ihren unterschiedlichen Charme haben und dass da jetzt kein dominanter Digital-Player ist, ja, stimmt nicht ganz. Also was in Düsseldorf ein Trivago beispielsweise, ja, okay. Oder auch in Köln eine HS und eine Trusted Shops. Also das sind schon auch unter Clever Bridge, da sind schon auch einige Firmen aus dem digitalen Umfeld, aber eben keine besonders großen E-Commerce oder gar Plattform, Marktplatzfirmen.
Wenn man eigene Kompetenzen aufbaut und weiterentwickelt, brauchst du ja auch diese oft zitierten Architekten. Also jemand, der das Ganze orchestriert, Prioritäten festlegt und genau das, was du vorhin auch sagst, auch Entscheidungen, Make-or-Buy-Entscheidungen, die zum Beispiel mit hochkomplexen Tools wie Bidding-Logiken zum Beispiel auch wirklich fundiert fällen kann und nicht nur einfach von Sales-Druck irgendwie abhängig ist oder vom Eindruck äußeren. Hat euch das vielleicht auch sehr früh geholfen, dass ihr alle sehr stark eine hohe Fachlichkeit hattet? Und
ja, auf jeden Fall. Ne? Ich glaube, egal, wenn du jetzt bei uns aus dem Management-Team anschaust, es sind viele dabei, die sind schon, waren die ersten Mitarbeiter zu Hitmeister-Zeiten, die sind immer noch dabei, ob das ein Carsten ist im Marketingbereich, Claudia im Bereich Marktplatzmanagement oder Fabian, unser CTO, der ist schon ewig macht. Die wissen einfach im Detail, wovon sie sprechen und lassen sich da von irgendwelchen Vertriebsgruppen nicht unbedingt überrennen, sondern gehen im Zweifel proaktiv auf den Dienstleister zu und sagen, wir hätten gern da was und lassen sich nicht was verkaufen. Ne? Ich glaube, du brauchst diese Top-Leute, die ein gutes Verständnis im Detail davon haben, wie die Wertschöpfung stattfindet und worauf es ankommt.
Ja, du hast deinen Arbeitsplatz mitten in dem Großraumbüro, du bist praktisch sitzt mitten in den Teams. Hast du das schon immer gemacht?
Ja.
Oder ist das erst seit Agilität? So?
Nein, das habe ich schon immer gemacht. Ja. Also am Anfang war ja unser Büro das Lehrstuhlbüro. Ne? Da saßen wir irgendwie zu zwei oder zu drei drin. Als wir dann den ersten Praktikanten eingestellt haben, sind wir nach Köln umgezogen von Fallender aus. Da saß ich damals im Kundenservice-Raum, einfach um zu hören, was sind denn jetzt die Dinge, die Kunden beschäftigen. Habe teilweise selber Telefonate entgegengenommen, habe E-Mails, Kundenanfragen beantwortet. Das ist, glaube ich, super wichtig, dass du ein gutes Verständnis dafür hast, wo die Probleme sind, wo die Reibungen sind. Ne? Weil wenn du nur die Zahlen anschaust, es ist schön, wenn die sich in die richtige Richtung entwickeln, aber genau zu verstehen, was die Treiber da hinten sind und wo es vielleicht noch Reibungen sind, wo wir die letzten paar Prozent noch rausholen können, weil jedes Jahr wird es ja relevanter, wenn wir auch in der Nachkommastelle nur um ein paar Basispunkte besser sind, weil einfach die Aufschlagshöhe eine andere ist oder der Leverage ein anderer ist. Ja. Und das hat uns, glaube ich, in der Vergangenheit schon geholfen, hilft uns jetzt auch noch im Grunde jeden Tag ein kleines bisschen besser zu werden. Diese Getriebenheit, ne, ist eigentlich negativ besetzt, in dem Fall aber, glaube ich, trifft es ganz gut. Ne?
Kann man Unternehmenskultur lernen? Weil ihr sagt ja ganz deutlich, das kommt, wenn man mit euch zu tun hat, kommt das ganz klar raus, dass das nicht einfach nur irgendwie so ein ausgedachtes Statement ist, weil man es jetzt einfach hat, sondern man merkt wirklich, dass ihr das da lebt und ich will nicht sagen besessen davon seid, aber auf jeden Fall beseelt von dieser sehr Start-up-typischen Kultur. Ja. Ist das etwas, was man gerade, weil es hier um Marketing-Transformation auch geht, das also heißt auch, es gibt ja Unternehmen, die haben diese Kultur noch nicht 1.0 drin und ich würde sagen, auch viele der, sagen wir mal, Multi-Channel-Unternehmen, ich weiß, ihr seid eigentlich kein echter Multi-Channel, oder ich behaupte einfach mal, ihr seid kein echter Multi-Channel aufgrund eurer Genese, aber kann man diese Art von Unternehmenskultur lernen?
Ja, kann man Unternehmenskultur lernen. Ich hatte mal, im Grundstudium war das, glaube ich, eine Veranstaltung, die Unternehmensführung hieß und da war ein Teilbereich Unternehmenskultur und ich dachte, was ist das jetzt irgendwie für ein esoterischer Quatsch? Ne? Das war jetzt nicht irgendwie harte Zahlen, nicht Controlling, nicht Operations Management oder Marktforschungsteam. Und ich dachte, okay, das kannst du eigentlich abhaken. Als wir dann mal nicht mehr alle in einem Raum waren als Startup, sondern auf mehrere Räume verteilt und nicht im Grunde das Gründerteam mit seinem täglichen Wirken alle erreichen konnte, du dir überlegen musstest, welche Ziele gibst du jetzt vor. Da habe ich mir nochmal dazu Gedanken gemacht und wir haben dann gemeinsam angefangen, Unternehmenswerte zu entwickeln. Ganz wichtig, gemeinsam, weil wenn das vom Management vorgegeben wird, dann funktioniert das nicht. Und wenn man nach denen wirklich lebt, wenn man nach denen hiret und wenn man nach denen aber auch feiert, wenn jetzt jemand nicht performt und auch eine Promotion im Unternehmen danach steuert. Also im Grunde überall dort, wo es den Leuten zum einen am Portemonnaie irgendwo was bedeutet, zum anderen aber auch natürlich im persönlichen Umgang miteinander. Noch viel wichtiger, wenn du da einfach die Werte lebst und vorlebst, dann ist das, glaube ich, schon mal die Basis. Und wenn das gegeben ist, dann kriegst du eine Organisation auch voran, wenn du diese Kultur drin hast. Wenn du jetzt allerdings viele Leute in der Organisation hast, die so eine Kultur nicht hatten, und du kommst dann rein und willst das von heute auf morgen verändern, das ist schwer. Deswegen gibt es ja diese Change-Management-Prozesse und Coaches. Und da ist es, glaube ich, wichtig, Leute reinzubringen, idealerweise ganze Teams, die dann so einen Nukleus bilden, der im Grunde das Neue verkörpert, die Unternehmenskultur verkörpert, die dann gelebt werden soll. Idealerweise in Abstimmung mit dem Gesellschafter natürlich auch. Und dann gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder jemand schließt sich da an und geht den Weg mit oder sucht sich im Grunde eine Option, wo er in einer anderen Kultur verbleiben kann. Ich glaube, das könnte ein Weg sein. Ne?
Das wäre also die Frage. Ist die Gründe, um überhaupt sich dem Thema Unternehmenskultur zu widmen, können ja, oder Gründe, Unternehmenskultur erfolgreich einzuführen, könnten ja entweder daran liegen, dass ich die Fähigkeit habe, diese Kultur wirklich festzulegen und reinzutragen und weiterentwickeln zu lassen. Ich brauche aber sehr wahrscheinlich auch das Verständnis, warum Kultur so wichtig ist.
Ja.
Also mein alter Chef hatte immer so die Wahrnehmung, naja, Mitarbeiter sind ja eigentlich primär Kosten. Und ich bin in der Situation, wenn ich Arbeitsplätze vergeben kann, dann bin ich eigentlich in der glücklichen Situation. Und heute ist ja kein Geheimnis, es ist ja eher umgekehrt.
Ne? Total. Also,
ja. Und auch gerade etwas, was ich mit Geld nicht mehr kompensieren kann, ist gerade, wie kann ich mich weiterentwickeln, wie kann ich Impact auf mein Geschäft, aber auch auf meine weitere Umgebung irgendwie haben. Hast du das Gefühl, dass du hast ja auch viel mit anderen Unternehmen zu tun, ihr seid ja eine Plattform, das heißt, ihr seid mit vielen Unternehmen angebunden. Habt ihr das Gefühl, dass dieses Wissen um die Bedeutung von Unternehmenskultur und Fähigkeiten, dass das sie schon ausreichend relevant durchgetragen hat?
In Teilen, nicht überall. Wenn ich jetzt gerade unsere kleineren Händler anschaue, die über uns verkaufen, da glaube ich, findet keine große Beschäftigung mit Unternehmenskultur statt. Teilweise ja, ne? Also wenn eben dann der Unternehmer selbst sagt, pass auf, so und so machen wir die Dinge und hat ein Team, das ihm dann folgt, dann funktioniert das. Bei denen mittlerer Größe, mit denen wir zu tun haben, kenne ich solche und solche Fälle. Oft hängt es wirklich von dem Führungsteam ab, die es vorleben müssen einfach. Unternehmenskultur kann es nicht irgendwie an die Wand kleben, so, das sind jetzt unsere 10 Werte oder sind unsere Annahmen, auf denen unser Handeln beruht, das musst du jeden Tag vorleben. Und da gibt es aus meiner Sicht noch zu viele, die das noch nicht erkannt haben. Ich glaube, Unternehmenskultur ist vermutlich der entscheidende Wettbewerbsfaktor, der unter vielem liegt. Wenn die passt, dann bist du so viel schneller und so viel schlagkräftiger in allen Funktionsbereichen. Gut, es gibt Abteilungskulturen oder Funktionsbereichskulturen, was auch gut ist. Ne? Man soll ja nicht alles gleich machen, aber dass man einfach, also bei uns ist es so, uns ist wichtig Integrität, uns ist wichtig Proaktivität, uns ist wichtig Innovativität, aber auch Risikobereitschaft. Mhm. Und Risikobereitschaft, das sehe ich bei größeren Unternehmen oft, dass das überhaupt nicht gegeben ist. Im Gegenteil, man riskiert ja im Zweifel, dass man einen Fehler macht. Mhm. Und wenn man einen Fehler macht, dann kommt es ja nicht so gut an. Und dann kommt man ja vielleicht nicht den nächsten Karriereschritt nach oben. Also macht man lieber nichts. Mhm. Und dieses Risiko aber dann einzugehen, das Missing the Boat Risk, ja. Ne? Also ja. Im Grunde die Opportunität nicht zu ergreifen, das kann ja massiven Schaden in der Organisation verursachen. Vor allen Dingen, wenn sich der Markt dynamisch weiterentwickelt.
Ja, ich finde, das kann man ja sehr schön auch im Markt sehen, dass diejenigen, die jetzt eher im Eroberungsmodus sind, dass die alle durch die Bank eine sehr fehlertolerante Kultur haben. Vielleicht ist gar nicht fehlertolerant das richtige Wort, sondern eher ja schon fast fehlerermutigende Kultur, ne? Dieses fail fast.
Ja.
Als Mantra haben, werden die ganzen Legacy-Player lieber verharren oder immer die sichere Lösung spielen. Wir haben ja vorhin auch über das Thema, ne, Eigenfertigung oder sich mit externen Dienstleistern versuchen zu behelfen. Da gibt es einmal als Disclaimer, es gibt natürlich keinen Kardinalsweg, sondern es ist auch nicht, Dienstleister sind auch nichts Böses. Aber natürlich in dem Moment, wo ich ein Risiko nach außen gebe, sehe ich erstmal oberflächlich betrachtet sauberer aus.
Ja.
Das, was du vorhin sagtest, ist es vielleicht die schnellere, aber nicht die nachhaltig zielführende Lösung. Das ist ja auch etwas, was mit Risiko und mit Fehlerkultur zu tun hat. Ne?
Absolut. Und vor allen Dingen, wenn du was selbst entwickelst, dann kannst du davon ausgehen, wenn du damit an den Markt gehst, dann hat es noch Fehler. Dann ist es vielleicht zu so 85% oder 90% fertig. Das ist aber auch nicht schlimm, weil die Fehler zeigen uns ja dann, okay, da haben wir noch Möglichkeiten nachzusteuern. Und es ist ja gar nicht unbedingt der Anspruch, mit etwas an den Markt zu gehen, was schon 100% perfekt ist. Ich muss ein bisschen unterscheiden, wenn es Themen sind, die jetzt auf unsere Branche bezogen, wir sind ja auch Zahlungsinstitut, das heißt, wir wickeln die Gelder, die der Kunde an unsere Händler bezahlt, wir wickeln das ab und da gibt es natürlich Prozesse, da gibt es keine Fehlertoleranz, ne? Ja. dass du deine Kundendaten schützt, dass du prüfst, wer sind die tatsächlichen wirtschaftlichen Berechtigten hinter deinen Händlern, ja, etc. Die sind ja auch regulatorisch dann relevant, aber es gibt andere Bereiche, gerade wenn wir im Marketing irgendwie die neuen Themen ausprobieren. Neulich hatten wir mal einen ersten Versuch einer Jodel-Ad. Mhm. Ne? Also Jodel jetzt noch nicht unbedingt das Medium, das so super verbreitet ist, aber bei einer sehr jungen Zielgruppe extrem gut ankommt. Und da haben wir halt einfach mal gemacht und hatten da super Interaktionswerte. Leider erstmal, glaube ich, nur eine Transaktion darüber, aber wir haben halt so den Ansatz, einfach mal ausprobieren, gucken, analysieren, was funktioniert nicht. Und wenn dann wir sicher sind, okay, das und das sind eben die Prämissen oder das sind die Findings, die wir jetzt haben, dann können wir aufs Gaspedal drücken und können das ausrollen und skalieren.
Du als Gründer und du bist ja auch beteiligt an anderen Unternehmen als Business Angel. Was kann Management oder auch der Gesellschafter oder die Gesellschaft dazu beitragen, um diese Fehlerkultur oder eine proaktivere, innovativere Kultur auch wirklich zu begünstigen? Manchmal habe ich das Gefühl, Gesellschafter können auch eher Teil eines Problems sein, was die Fehlertoleranz angeht, als wirklich ein Enabler. Beobachtest du das auch so oder siehst du was anders?
Ich glaube, da spielen eine Reihe von Punkten eine Rolle. Erstmal würde ich jedem Gesellschafter empfehlen, sich extrem gut zu überlegen, wen er als CEO oder als Top-Management-Team einsetzt. Sind das diejenigen, die kulturell auch für sowas authentisch stehen und in der Lage sind, das auch in der Organisation im Zweifel durchzusetzen, die aktuell noch eine andere Unternehmenskultur hat? Punkt eins. Punkt zwei, eine gewisse Mittel- bzw. Langfristigkeit im Denken. Wenn nämlich immer nur von Quartal auf Quartal oder gar von Monat auf Monat geschaut wird, dann fokussiert sich die Organisation extrem drauf, genau diese Zahlen zu treffen und hat im Grunde nicht den organisationalen Slack, nenne ich es jetzt mal, also im Grunde den Freiraum, sich über neue Dinge Gedanken zu machen und dabei ruhig auch den einen oder anderen Fehler machen zu können, sondern dann sind die Ressourcen einfach nicht da. Also die Management Attention ist dann häufig auf den falschen Dingen. Und drittens, ein Thema, was damit im Zusammenhang steht, mit einer gewissen Kurzfristigkeit beziehungsweise einer Fokussierung auf monatliche oder Quartalszahlen, was ist denn die richtige Bottomline-Größe, nach der gesteuert wird? Und da ist es allzu oft EBIT, etwas besser schon EBITDA, idealerweise aber ist es, und das ist ja am Ende für den Gesellschafter auch das Wichtigste, der Free Cashflow, der generiert wird, weil der treibt am Ende den Unternehmenswert und der Gesellschafter sollte ja ein Interesse dran haben, dass die Organisation so für ihn läuft, dass Free Cashflow maximiert wird. Und ich glaube, die eine oder andere Entscheidung würde im Unternehmen anders getroffen werden, wenn nach Free Cashflow gesteuert würde.
Du sprachst vorhin von der organisationsweiten Kultur, aber auch von der abteilungs- oder funktional getriebenen Kultur. Das bringt mich so zu diesem Thema der Agilität. Das ist ja jetzt in den letzten ein, zwei Jahren hyped das Thema Agilität. Ich glaube, das ist auch ein Ergebnis, dass das rein Marketing auch einen gewissen Reifegrad jetzt erreicht hat und die Schnittstellen, Schnittmengen viel größer werden. Wenn man euch so ein bisschen erlebt oder auch von innen kennengelernt hat, dann merkt man, dass ihr die Agilität so in der Ursprungs-DNA irgendwie schon eingebaut habt. Hast du da Beobachtungen? War das bei euch schon immer so? Du sagtest vorhin auch, manche Funktionskulturen können auch, sagen wir mal, isoliert bleiben.
Also so im Finanz- und Legal-Bereich, ne? Auch da sind wir, würde ich sagen, vergleichsweise agil, aber da gilt es im Grunde ja vor allen Dingen dann zu gucken, dass die Dinge auch wirklich 100% passen. Und da muss man dann auch mal anerkennen, wenn nach gewissen Prozessen einfach Dinge abgearbeitet werden, die jetzt nicht so wahnsinnig agil, zumindest mal für einen gewissen Zeitraum sind. Aber wenn wir jetzt neue Themen auch in den Abteilungen angehen, sei es, dass eben Legal ein neues Projekt begleitet oder dass Finance sich mit einer neuen Bezahlmethode oder so bei uns im Checkout damit beschäftigt, da wird wieder agil gearbeitet. Aber es gibt so ein paar Bereiche, die auch ihre Teilaufgaben haben, wo Agilität jetzt nicht zwingend notwendig ist, aber überall dort, wo im Grunde Dinge signifikant weiterentwickelt werden sollen, vor allen Dingen natürlich, was Produktmanagement, Softwareentwicklung angeht, Marketing, ob das auch im Marketing muss man vielleicht ein paar Bereiche ausklammern. Ja, wenn du jetzt, gehen wir mal in den Bereich SEA, da hast du halt einfach auch mal deine konkreten Aufgaben, die du als verantwortliche SEA-Managerin oder SEA-Manager jeden Tag machst, und weiß ich nicht, inwieweit da jetzt Agilität unbedingt angebracht ist.
Ich hätte eine Idee. Ja? Also du sagtest zum Beispiel vorhin, als wir über Technologie eigentlich gesprochen haben, über die Eigenfertigung, zum Beispiel die CTR, ich glaube, das war noch im SEO-Zusammenhang, die CTR gestiegen durch eine höhere, sagen wir mal, Relevanz.
Ja.
Die CTR kann ja zum Beispiel über die Produktauswahl, über den Preis, über die Liefergeschwindigkeit und über die Zahlungsmethoden irgendwie beeinflusst werden. So. Jetzt kann man die CTR als irgendwie gegeben sehen oder nur praktisch im Rahmen der im SEA-Verantwortungsbereich liegenden Maßnahmen irgendwie optimieren. Oder man kann auch sagen, hier Freunde der Nacht, Gerald, wir müssen irgendwas tun, unsere Händler und Partner, wir müssen die dazu bringen, dass wir kürzere Logistik-Cut-Off-Zeiten haben, dass wir mehr Zahlungssysteme haben. So, jetzt beobachte ich ganz oft, dass da zwei Wege gibt. Es gibt die Agilen, denen ist das vollkommen egal, in welchem Abteilungssilo so ein Thema liegt, sondern die sagen, hier, das ist besser, um unsere Ziele zu erreichen, und es ist mir egal, ob das eigentlich im Category-Management, in der On-Site-Optimierung, in der Traffic-Acquisition oder im CRM liegt, sondern ich suche mir die Puzzlesteine zusammen, die ich brauche, um meinen Erfolg zu generieren. Ja. Oder es gibt die Abteilungssilos, die sagen, es ist mir egal, ich sehe, ich habe die und die Freiheiten, ich kann meine Copies ändern, ich kann meine Gebote ein bisschen ändern, eventuell noch Einfluss auf die Landingpage haben und peng.
Ja.
Das sind also zwei Extreme.
Ja. Und das Erste ist natürlich das, wo du, glaube ich, langfristig am weitesten kommst. Ne? Mhm. Also wenn in den einzelnen Abteilungen auch ein übergreifendes Verständnis für komplexe Probleme, die der Kunde hat, sei es jetzt Verbesserung der Lieferzeit oder Reduzierung der Lieferzeit, gegeben ist. Und da ist es, glaube ich, aus Unternehmenssteuerungssicht ganz wichtig, dass du nicht zu sehr nach abteilungsspezifischen Zielen steuerst, sondern dass alle das Unternehmensziel am Ende im Fokus haben. Und wir haben bei uns OKRs, mit denen wir arbeiten. Das heißt, jeder weiß im Grunde, was die Unternehmensziele sind. Jeder überlegt sich erstmal für seinen Bereich, was sind die Dinge, die ich beitragen kann. Aber dabei kommt es ganz häufig, insbesondere wenn wir diese Abstimmungsworkshops Märkte machen, wo im Grunde die Ideen präsentiert werden, da kommt es ganz häufig zum Austausch zwischen den jeweiligen Teams. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir sagen, wir stellen nicht zwingend nach Erfahrung ein, sondern wir stellen vor allen Dingen nach Einstellung ein. Ja, ist jetzt jemand wissbegierig, ist jemand offen, will jemand Gas geben? Ist jemand einfach dynamisch und vor allen Dingen intelligent, analytisch? Das ist das eine, aber dann muss natürlich auch das Herz stimmen. Es muss einfach jemand sein, mit dem man gerne ein Bier trinken geht. Mhm. Aber wir haben sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Leute, die noch überhaupt keine Ahnung von Online-Marketing hatten oder von anderen Themen, die uns aber einfach überzeugt haben, A durch ihre akademische Ausbildung, aber B vor allen Dingen eben durch ihre Art, sodass wir ihnen zugetraut haben, ja, ihr passt hier gut ins Team, ihr helft uns, die Probleme zu lösen. Und es gibt ja so viele erfahrene Leute, ihr lernt hier so viel in so kurzer Zeit. Gibt es eigentlich nichts Cooleres, als bei uns anzufangen.
An der Stelle auch nochmal der Hinweis auf eure offenen Stellen, auf
real-digital.
Real-digital. Ja, genau. Die gibt es, habe ich vorhin nochmal reingeguckt, eine ganze Menge sehr interessant klingende offene Stellen in diversen Standorten, habe ich auch gesehen. Aber das ist jetzt der Ende des Werbeblocks. Für mich war dieses Beispiel nicht nach Erfahrung, sondern nach Einstellung zu hiren, auch ein gutes Beispiel für ein Risiko, was du gehst. Ne? Ja. Weil wenn du jetzt irgendwie nach Etikett einkaufst, dann als angestellter Manager, so auch Mensch, Überraschung, wenn es dann nicht klappt, dann kam der ja von einer guten Absender-Brand, weil es schon was Ähnliches
in der Vergangenheit war. So eine Rechtfertigung.
Mir Türen ein.
Ja, aber das ist dann wieder so eine. Ich hab den Eindruck, dass viele in so einer Art Dauerrechtfertigungsnummer sind. Ja, ich habe ja das und das und das gemacht. Mhm. Und am Ende ist mir aber das Ergebnis egal. Also die Verantwortlichkeit fehlt. Mhm. Und wenn ich die Verantwortlichkeit fürs Ergebnis habe, dann ist mir doch wurscht, wo jemand herkam, solange er gut reinpasst und einen guten Job macht.
Ja. Wie waren eure Erfahrungen mit der Einführung von OKRs? Also wie lange macht ihr das schon und was waren so die Learnings?
Wir haben angefangen im Tech-Bereich vor, jetzt lass mich nicht lügen, ich meine, das sind jetzt schon 2,5-3 Jahre.
Okay.
Als Testballon, nur im Tech-Product-Bereich. Und haben überlegt, haben geschaut, wie funktioniert das? Kam gut an, weil es die Organisation besser fokussiert hat und vor allen Dingen Transparenz geschaffen hat. Jeder wusste, was sind die Themen, an denen die jeweils anderen Teams arbeiten. Wir hatten dann klar messbare Key Results und haben auch transparent kommuniziert, inwieweit die dann erreicht wurden. Aber jetzt nicht, um Blaming oder so zu machen, wenn man was nicht erreicht wurde, sondern einfach, um zu sehen, waren wir ambitioniert genug oder müssen wir nochmal uns die Messlatte ein bisschen höher hängen. Und haben da so unsere ersten Erfahrungen gemacht. Das war so in Summe, wenn ich mich richtig erinnere, müsste es so ein Jahr gewesen sein. Und dann haben wir die restliche Organisation nachgezogen. Also jetzt so seit knapp 2 Jahren, würde ich sagen, haben wir das jetzt im Einsatz. Und sind wir darin schon perfekt? Nein, es ist weiterhin ein Lernprozess. Insbesondere die Abstimmungszyklen haben wir jetzt nochmal angepasst. Aber wichtig ist, dass wir alle glauben, dass wir uns verbessert haben gegenüber früher. Und wir wissen aber, wir sind noch nicht am Ende der Erkenntnis. Also das ist auch ein iterativer Prozess. Mhm. Und wir informieren in unseren Monatsmeetings laufend über den Stand der OKRs, aber auch über den Prozess. Wir holen Feedback von den Leuten ein. Was hat euch beim Prozess noch nicht gefallen? Haben einen Kollegen, der Alex, der im Grunde als OKR-Prozessmanager oder Pro, wenn man so will, Product Owner, wobei OKR jetzt natürlich kein Product ist, aber er hilft die Gesamtorganisation bezüglich dieses Themas weiterzuentwickeln. Und das ist sehr gut.
Das scheint ihr nicht bereut zu haben. da scheint ihr weiterzugehen. Gibt es etwas, so abschließend, es geht ja hier auch um Erfahrungs, also das ist toll, dass du hier deine Erfahrung, dein Wissen teilst. So rückblickend auf die letzten 13 Jahre, sind das 13 Jahre? Ja, doch 13 Jahre ungefähr.
Ja.
Magst du teilen, was so 2-3 Dinge waren, so Entscheidungen oder Maßnahmen, die du heute rückblickend nicht mehr so eingehen würdest oder nicht mehr, Entscheidungen, die du nicht mehr so fällen würdest? Gibt es irgendwas, was du bereust?
Wir hatten ganz zu Beginn extrem geringe Mittel. Wir haben es ganz zu Beginn mit eigenem Geld finanziert. Als wir die ersten Angels hatten, haben wir das Geld lieber in Marketing investiert und nicht in gute Leute. Also wir haben da erstmal gespart und das würde ich jetzt anders machen. Ich würde extrem Und wir hatten damals auch nicht die Erfahrung im Hiring, ne? wer hilft wirklich weiter und wer passt gut dazu. Ich würde für Top-Leute auch dann das notwendige marktgerechte Geld ausgeben. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Learning. Dann hatten wir, ich glaube, 14 Gesellschafter, schon relativ früh. Da habe ich mich manchmal so ein bisschen wie der Floh-Sammler gefühlt. Also versuchen, wenn man mit vielen Angels insbesondere zusammenarbeitet, dass man die früh bündelt. Ja. Aber auch dann, ne, brauchst trotzdem, wenn du eine Kapitalerhöhung beschließen musst, immer die Vollmacht oder die Präsenz. Und das ist einfach administrative Aufwand, Overhead, würde ich versuchen, mit tendenziell weniger zu machen, weil damit einfach mehr Zeit auch bleibt, dich auf das zu konzentrieren, was wirklich wertschöpfend ist. Und auch im SEO-Bereich, das hat uns echt wehgetan, die Fehler, die wir da gemacht haben. Ich glaube, wir würden jetzt, wenn wir es nochmal neu machen würden, sofort nach den Google Guidelines spielen. Und
schneller auf Whitehead.
Schneller Whitehead und wir waren zu lang da im grauen Bereich unterwegs. Ja. Das, also ich habe in den letzten 13 Jahren den Eindruck gemacht, wenn du ehrlich bist und wenn du dich fair verhältst in allen Bereichen, dann bist du auch am erfolgreichsten. Und also diese Integrität, nicht, dass ich den vorher nicht hatte, ne? Aber im Bereich Google-Optimierung haben wir da eben versucht, auch mal so ein paar Tricks anzuwenden. Am Ende hat uns das nichts gebracht und würde ich jetzt nicht mehr so tun.
Super, das ist super interessant gewesen. Vielen, vielen Dank, dass du diese Erfahrung, dieses Wissen geteilt hast.
Sehr gerne.
Ich, toi, toi, toi für alles, was noch kommt und hoffentlich bis bald.
Danke, Erik.
Großartig.